Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Wirtschaftsjournalistin und Publizistin Ursula Weidenfeld. Schönen guten Tag.
Hallo, Herr Frenzel.
Frage für Sie, aber eigentlich auch an alle, die uns gerade zuhören. Wann haben Sie sich das letzte Mal eine Plastiktüte geben lassen?
Schon lange her.
Ja?
Wirklich schon lange her.
Also so lange,
ich gehöre zu denen, die Frau Schulze heute gelobt hat, die ihre Beutel mit in den Laden nehmen.
Tja, vielleicht sollte man aus einfachen Reminiszenzgründen nochmal eine Plastiktüte im Supermarkt mitnehmen. Ab nächstem Jahr, Sie haben es in den Nachrichten hören können, soll sie verboten sein, die Plastiktüte. Unter anderem über diesen Plan der Umweltministerin werden wir sprechen heute. Der Gedanke geistert seit einigen Wochen rum in der Politik. Markus Söder, der ergrünte Ministerpräsident von Bayern, der noch in der CSU ist, hat als erster Spitzenpolitiker im Sommer gefordert, verbietet die Plastiktüte. Ein Gedanke, den die Bundesumweltministerin Svenja Schulze gerne aufgenommen hat. Und jetzt gibt es aus ihrem Hause einen Gesetzentwurf. Plastiktütenverbot in Deutschland ab dem nächsten Jahr. Die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld ist an meiner Seite mit einer, verorte ich Sie da richtig, grundsätzlichen Skepsis gegenüber Verboten?
Mit grundsätzlicher Skepsis gegenüber Gesetzinitiativen und Entwürfen, die zwar immer den Eindruck erwecken, als würde man jetzt wirklich ganz doll handeln wollen und als würde Deutschland in 2, 3, 5 Jahren ein klimaneutrales Land, die aber diese Ideen und Initiativen aber tatsächlich davon ablenken, dass die wirklich wichtigen Punkte und Dinge nicht entschieden werden.
Also das heißt,
insofern halte ich diese Plastiktütengeschichte für, ehrlich gesagt, Quatsch.
Für Quatsch, sogar Quatsch.
Ja,
also es gibt ja so die Abstufung, einige, die sagen, das ist Symbolpolitik, das ist noch ein bisschen schwächer als Quatsch.
Ja,
ist es
also,
wenigstens
ist,
das?
Ja, natürlich ist es Symbolpolitik. Man sieht, dass der Plastiktütenverbrauch in Deutschland dramatisch zurückgegangen ist aufgrund freiwilliger Vereinbarungen. Jetzt könnte man doch sagen, wir gehen auf dem Pfad weiter und warten darauf, dass die Plastiktüte irgendwann verschwindet. Und das wird auch so sein. Die Plastiktüten, die wir noch haben, lassen sich vergleichsweise einfach in einer Müllverbrennung tatsächlich dann auch entsorgen. Und das ist eben auch nicht so problematisch wie möglicherweise vieles andere Plastik, was wir im Lebensmitteleinzelhandel immer noch sehen, was wir nicht vermeiden können. Insofern ist es Symbolpolitik. Ich halte es für Quatsch, deshalb, weil es politische Energie auf ein Feld lenkt, das nicht so besonders sinnvoll oder nicht so besonders effektiv ist, jedenfalls, wenn es um die Frage geht, wie man wirklich Klima schützt, wie man wirklich Müll vermeidet und wie man Menschen dazu motiviert, sich vernünftig zu verhalten.
Ich würde Ihnen recht geben, wenn jetzt an dieser Stelle Schluss wäre. Dann wäre es wirklich Symbolpolitik und dann wäre es letztendlich ein Ablenkungsmanöver. Es ist ja nicht unglaublich schwierig. Das ist jetzt ein Gesetz, das muss durch. Dann muss der Einzelhandel sich ein bisschen umstellen, auch nur noch ein bisschen, denn wie Sie gesagt haben, so viele Plastiktüten werden gar nicht mehr nachgefragt. Und ich will ein bisschen die Lanze brechen, auch für Symbole in der Politik. Wenn das der Auftakt ist, dass man sagt, schaut her, bei der Plastiktüte haben wir das geschafft und haben es auch durchgesetzt. Und jetzt ist als nächstes das Gemüseregal dran, dass wir sagen, die Gurke muss keinen Plastikmantel kriegen. Die hat schon einen eigenen Schutzmantel.
So weit sind wir ja schon. Also ich gebe Ihnen schon recht, es ist vernünftig, auf diesem Weg voranzugehen. Nur wenn wir uns anschauen, vor welchen Aufgaben die Umweltministerin, auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder stehen, die Bundesregierung steht, in den nächsten Jahren zu einem wirklich guten, vernünftigen und nachhaltigen Klimakonzept zu kommen. Sich dann zu verkleckern mit Plastiktüten, mit Steuern auf Sportwagen, mit Extrasteuern auf Inlandsflüge. Das ist ja alles sinnvoll. Nur es bindet wahnsinnig viel politische Energie. Es bindet ja auch ganz viel in der Frage, wer verhält sich als Wähler wie zu bestimmten Politikfeldern, anstatt zu sagen, wir konzentrieren uns auf das, was wir jetzt tun müssen. Und das ist die Entscheidung zwischen einer CO2-Steuer, zwischen einem Emissionshandelssystem. Das wird ja alles am 20. September im Klimakabinett verhandelt und entschieden werden. Und das, was wirklich sinnvoll wäre, wäre jetzt zu sagen, wir brauchen ein großes Steuerungsinstrument und müssen unsere Energie darauf konzentrieren, dieses Steuerungsinstrument zu entwickeln, es sinnvoll zu machen, es auch so zu machen, dass Menschen damit zurechtkommen, dass es nicht übermäßig viele Härten mit sich bringt für sozial Schwächergestellte. Das ist die Aufgabe.
Sie haben ja jetzt schon einige Punkte genannt. Es gibt ja gerade einen richtigen Wettbewerb, wenn man sich das anguckt. Die Parteien sind gerade, viele der Bundestagsparteien sind in Klausur. Die CSU hat ins Spiel gebracht, zum Beispiel bei der Anschaffung energiesparender Energie, also elektronischer Geräte, einen Steuernachlass zu gewähren. Sie haben den SPD-Vorschlag Olaf Scholz angesprochen, SUVs, also diese Geländewagen, stärker zu besteuern. Letztendlich, ich verstehe Sie richtig, Sie sagen, das sind Einzelmaßnahmen. Sie wollen den größeren Wurf, aber wenn wir so eine CO2-Steuer hätten, letztlich würde sie das ja bringen. Die würde zum Beispiel einen SUV teurer machen. Ist es dann bei Politik nicht gut, wenn sie das mal konkret benennt?
Es ist immer gut, Dinge konkret zu benennen, aber es ist nicht gut, sich zu verzetteln. Und es ist nicht gut, den Eindruck zu erwecken, als würde man all diese Maßnahmen aufeinander satteln können und am Ende käme dann schon ein sinnvolles Klimakonzept dabei raus. Das haben wir die letzten 20 Jahre gemacht mit dem Erneuerbaren Energiengesetz, wo wir immer gezeigt haben, mal war Windkraft ganz vorne, mal Photovoltaik, mal hat man gesagt, Biomasse ist eine tolle Sache. Man hat für alles Förderkonzepte erfunden, man hat Wärmedenkprogramme aufgelegt und alles Mögliche. Am Ende stehen wir da mit nicht weniger CO2-Ausstoß, mit unglaublich hohen Strompreisen im internationalen Vergleich und einem Energienetz, wo jedenfalls die Versorger, die Übertragungsnetzbetreiber sagen, es sei wahnsinnig aufwendig, das jeden Tag neu zu stabilisieren.
Also bei der Energiewende, ich würde zumindest eine kleine Lanze dafür brechen, dass da doch einiges gelungen ist. Wenn man sich anguckt, den Anteil der erneuerbaren Energien an der deutschen Stromproduktion, der ist viel höher, als das damals diejenigen, die angefangen haben, die rot-grüne Regierung gedacht haben.
Ja, aber der Preis dafür ist irrsinnig hoch. Und die Frage wäre eben, wenn wir, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt sowas wie eine Stunde Null in der Energiepolitik und wir könnten am 20. September beschließen, wir lassen das in Zukunft alles und nehmen nur ein Steuerungsinstrument, nämlich wir messen alles, was wir tun, nur daran, wie viel CO2 wird emittiert und wie viel wird gespart. Und wenn man das tun würde, dann hätte man, wie Sie sagen, all diese Einzelregelungen, also Plastiktüten würden sehr, sehr teuer, SUV-Autos würden wahnsinnig teuer. Es würde eben sehr teuer, sein Haus nicht zu dämmen und stattdessen mit Öl ständig zu beheizen. Dann hätte man ein Steuerungsinstrument, was durchwirken würde. Man könnte eben sagen, wir wollen in diesem Jahr oder dürfen in diesem Jahr nur so und so viel CO2 emittieren. Und das wird dann eben den Preis pro Tonne CO2 bestimmen. Und dann kann man natürlich im Nachgang immer überlegen, was müssen wir kompensieren,
ja,
wo müssen
ja,
wir
ja, helfen. Weil das, was Sie sagen, würde bedeuten, Kohleausstieg nicht 2038, sondern wahrscheinlich 2021.
Das kann gut sein, dass dann die Hebel größer werden. Aber ich meine, man muss sich dann, wie gesagt, man kann, ich sage ja nicht, man soll nicht politisch arbeiten und man soll nicht politische Prioritäten setzen, um Gottes Willen nicht. Aber die Frage, wenn wir sagen, Klima ist Priorität Nummer 1 in den nächsten 10 oder 20 Jahren, dann gibt es sinnvolle Vorschläge, wie man damit umgehen kann. Und die sind allemal sinnvoller als die 1001 Idee, die wir jetzt diskutieren, die von verschiedenen Seiten eingespeist werden und die am Ende dazu führen werden, vermutlich jedenfalls, dass wir mit dem Geld, was wir einsetzen, nicht das erreichen, was wir erreichen könnten.
Aus Ihrer Feder stammt auch das Buch Gelduntergang, wie Banken und Politik unsere Zukunft verspielen. 2012 war das, richtig?
Ja.
Was die normalen Leute mit ihrem Geld machen, dazu gibt es heute eine Nachricht, die manchen neue Sorgenfalten beschert. Die deutschen Bürger machen immer mehr Schulden für Immobilien. 995 Milliarden Euro waren das 2018. Wenn man das in Relation setzt, in den letzten 10 Jahren ist diese Zahl um ein Viertel gestiegen. All das geht hervor aus einer Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage der Grünen. Die warnen jetzt vor einer Überhitzung. Frau Weidenfeld, zu Recht?
Ja, man muss einfach sagen, dass der Immobilienmarkt zumindest in einzelnen Großstädten in Deutschland heiß gelaufen ist und heiß läuft. Und man sagt eben immer, es gibt so ein paar Kennzahlen, wie man messen kann, ob was heiß gelaufen ist. Und die Frage, wie stark ist etwas kreditfinanziert, gehört dazu. Also solange die Leute teure Wohnungen kaufen und mit ihrem eigenen Geld bezahlen, könnte man sagen, wenn der Wohnungsmarkt dann zusammenbricht und der Preis zusammenbricht, dann ist es ihr Risiko, dann haben sie eben einfach weniger Rendite oder keine mehr. Wenn sie aber Kredit finanzieren, dann sieht die Sache ein bisschen anders aus, weil wenn es dann zusammenbricht und man sitzt auf seinen hohen Raten, die man bezahlen muss und dass die Wohnung ist nicht mehr so viel wert, dann wird es eben total kompliziert. Vor allem dann, wenn man seine Arbeit verliert oder wenn man eben seine Einkünfte anders hat oder wenn die Zinsen steigen. Das ist zwar im Moment nicht abzusehen, aber man kann es nicht ausschließen. Und wenn Zinsen von 0 auf 3, 4, 5% wieder steigen, dann ist für viele Menschen die Kalkulation anders und dann werden sie sich möglicherweise von ihren Immobilien trennen müssen in einer Zeit, in der die Immobilienpreise verfallen. Und das war 2006, 2007, 2008, der Beginn der Finanzkrise im amerikanischen Immobilienmarkt.
Die Geschichte, die Sie da erzählen, ist eben real passiert, hat uns diese riesengroße Finanz- und dann Wirtschaftskrise beschert. Damit verbindet man Länder wie die USA. In Europa war es ganz stark in Spanien der Fall beispielsweise. Ist denn Deutschland gefährdet in der Hinsicht? Ich habe da so ein Grundgefühl der Solidität einerseits bei den Banken, ja, wie die Kredite vergeben, nämlich vielleicht doch anders als so in der angloamerikanischen eher leichteren Manier, aber auch bei den Menschen in Deutschland, die ja auch irgendwie ein etwas konservativeres Verhältnis zum Geld haben. Oder ist das nicht mehr so?
So ist es bei vielen, also bei denen, von denen Sie reden. Das sind ja Menschen, die 1, 2, 3 Eigentumswohnungen kaufen oder das eigene Haus kaufen wollen, die eigene Wohnung kaufen wollen. Aber es gibt eben auch andere. Und da ist es eben wichtig zu sehen, dass in Deutschland Banken normalerweise nicht ohne Eigenkapital finanzieren. Das heißt, dass man eben schon eigenes Vermögen mitbringen muss. Das ist ein Stabilisator. Aber wir sehen eben gerade in den Großstädten, da wo der Immobilienmarkt heiß läuft, dass da eben inzwischen auch viele unterwegs sind, die eben Geschäftsmodelle haben, die im Wesentlichen kreditfinanziert sind. Und da wird es dann eben tatsächlich heikel, wenn die Lage sich ändert.
Was kann man denn da jetzt tun oder kann man überhaupt was tun? Das ist ja erstmal die Frage. Ist das eine Marktlogik, wo man sagt, gut, da müssen wir jetzt durch oder hat die Politik da Steuerungsmöglichkeiten?
Also es gibt natürlich Steuerungsmöglichkeiten, die sind im Wesentlichen bei der Europäischen Zentralbank und weniger bei der Politik. Da geht es eben einfach um die Frage des Zinsniveaus. Wenn man sieht, dass Immobilienmärkte heiß laufen, kann man da handeln. Und bei der Politik sieht man ja im Moment, zumindest in Berlin, dass die den Wohnungsbaumarkt viel, viel unattraktiver machen. Also die wollen dafür sorgen, dass die Renditen verfallen, indem es eben Mietendeckel gibt und Ähnliches.
Ja, aber das wobei nicht für Neubau.
Ja gut, aber das bringt eben solche Blasen dann relativ zuverlässig zum Platzen. Und das heißt halt eben, dass man sich dann möglicherweise irgendwann in einem Immobilienmarkt in Berlin wiederfinden könnte, in dem eben nicht mehr gebaut wird, in dem eben nicht mehr Eigentumswohnungen ihren Besitzer wechseln. Und dann hat man die Krise schneller im Haus, als man denkt.
Okay, aber
das ist für die Mieter nicht so schlecht.
Das ist nicht richtig befriedigend, Ihre Antwort. Ich habe eigentlich nach der Lösung gefragt. Sie sagen, eine Lösung läge darin, dann hätten wir aber eine noch größere Krise. Wir haben ja das reale Problem. Gestern gab es diese jährlich stattfindende Studie Ängste der Deutschen. Das Wohnen, das da nie war in den letzten Jahren, ist da ganz nach vorne gerückt, weil die Menschen, ganz viele Menschen das Problem haben und Probleme sehen, gerade in den Ballungszentren. Mieten sind exorbitant gestiegen. Deswegen, die ja drüber nachdenken, ja, dann kann man ja eigentlich gleich kaufen, sehen die gestiegenen Hauspreise. Also eine politische Antwort, die da wirklich im Sinne der Menschen, die halt Wohnraum haben wollen, Wohnraum brauchen, bezahlbar, diese Lösung müsste doch zumindest irgendwie mal skizziert werden.
Naja, die könnte eben zum Beispiel darin liegen, dass man mehr Wohnungsbau genehmigt. Das ist in Berlin beispielsweise ein ganz großes Problem. Hier werden immer weniger Baugenehmigungen erteilt. Sie müsste vor allem darin liegen, dass man eine ordentliche Regionalpolitik macht, weil man ja gerade in Städten, die ein sehr, sehr großes Umland haben, was strukturschwach ist, da könnte man eben, wenn man ordentlichen Nahverkehr anbieten würde, und das sieht man ja auch da, wo das passiert, wird der Wohnungsmarkt in den Zentren entlastet und in der Region gibt es so etwas wie Wachstum. Das ist super sinnvoll, das zu machen und das ist auch nötig, das zu machen. Nur es hilft eben einfach nicht in den nächsten 1, 2, 3 Jahren und es hilft eben auch dann nicht, wenn es eine richtige Asset Price, also eine Anlagepreiskrise gibt, die sich möglicherweise eben abzeichnet. Mhm. Die Bundesbank warnt davor, dass der Immobilienmarkt in den Städten überhitzt ist. Auf dem Land merkwürdigerweise sich ja ganz anders entwickelt. Da wird ja auch gebaut, obwohl man da schon absehen kann, dass möglicherweise in den nächsten Jahren durch den demografischen Wandel eben der Leerstand auch steigt. Also da gibt es einen anderen Krisenmechanismus, eine andere Richtung, in die der Markt gehen kann. Beide sind nicht besonders gesund im Moment.
Okay, und jetzt mal runtergebrochen auf die Situation, in der jetzt viele Menschen sind. Was würden Sie denn empfehlen im Moment? Macht Kaufen von Immobilien, von Wohnungen, von Häusern Sinn oder sollte man lieber auf die nächste Krise warten?
Also Anlagetipps von Wirtschaftsjournalisten, da würde ich jetzt persönlich nie drauf gehen. Aber man kann natürlich sagen, wenn man Geld hat, also man hat Eigenkapital, man hat eine Wohnung oder ein Haus, das man gerne haben möchte oder das man bewohnen kann oder man sieht ein Objekt, von dem man denkt, es ist gut vermietet, dann ist es allemal vernünftig, darüber nachzudenken, ob man nicht kaufen will, zumal es eben keine Zinsen auf Erspartes gibt Und möglicherweise gibt es ja auch viele Leute, die wollen nicht gerne Aktien kaufen. Das ist dann immer noch eine gute Alternative. Wenn man jetzt aber denkt, hey, die Zinsen sind niedrig, ich habe zwar kein Geld, aber ich möchte reich werden, dann würde ich sagen, sucht euch lieber was anderes.
Ein Thema heute, die Reise der Kanzlerin nach China. Erste Gespräche gab es da bereits, erste Mahnungen der Bundeskanzlerin, man möge für Hongkong eine friedliche Lösung finden. Frage ist, wie viel wiegt das Wort der Kanzlerin, der deutschen Kanzlerin? Das ist die Einschätzung einer der Protestierenden in Hongkong, Wong Yik-mo.
Ein Mensch wie Frau Merkel, sie hat so viel Einfluss in dieser Welt. Ich glaube, nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich müssen China und Deutschland zusammenarbeiten. Und deswegen hat Frau Merkel ein Gewicht.
Der Hongkonger Aktivist, Frau Weidenfeld, genug Gewicht, um Einfluss zu nehmen auf Peking?
Das Komische ist ja immer, dass man nicht weiß, wie groß der Einfluss ist, weil der Einfluss, den Frau Merkel, die Kanzlerin, ausübt, in aller Regel in geschlossenen Räumen und im vertraulichen Rahmen ausgeübt wird. Also wir vermuten natürlich, dass die Kanzlerin Einfluss hat. Es gibt auch Hinweise darauf, dass es so ist. Also dass sie zum Beispiel, als der Künstler Ai Weiwei aus China ausreiste, dass Deutschland da Einfluss genommen hat. Dasselbe bei Lin Xiu. Das erfährt man immer erst hinterher. Man weiß es auch immer erst hinterher. Insofern glaube ich, dass es tatsächlich stimmt, dass Deutschland Einfluss hat, dass die Kanzlerin Einfluss hat, aber es ist eben nicht der Einfluss, der sozusagen in einer Pressekonferenz eine halbe Stunde nach einem Zusammentreffen öffentlich gemacht wird.
Wir haben ja Angela Merkel in den Nachrichten hören können. Sie hat sich ja öffentlich geäußert in ihrer bedächtigen Art.
Ja, wahrscheinlich ihre Verhältnisse schon sehr, sehr offen und sehr deutlich. Also ich war wirklich überrascht davon, dass sie sagt, wir brauchen einen friedlichen Weg. Es wird einen friedlichen Weg geben müssen. Es muss einen Dialog geben. Das hört sich ja alles so an, als gäbe es da schon tatsächlich konkrete Verabredungen.
Interessant, dass Angela Merkel, jetzt haben viele in diesem Lande vor 2 Tagen erst einen Film sehen können, da ging es um diese Situation damals vor 4 Jahren im September 2015, als viele Flüchtlinge, die in Budapest und anderswo in Ungarn gestrandet waren, ja diese Hoffnung hatten, Hoffnung auf die deutsche Rolle, aber auch gerade auf Angela Merkel. Jetzt haben wir schon wieder eine solche Situation, dass eine Hongkonger Protestbewegung ganz weit über die Kilometer, tausende Kilometer schaut und schon wieder vor allem Hoffnung in eine deutsche Bundeskanzlerin legt. Es gibt so ein Wort meines liebsten britischen Historikers, Timothy Garton Ash, der nach der Brexit-Entscheidung und nach der Trump-Wahl mal gesagt hat, Angela Merkel sei jetzt Leader of the Free World, die einzig Verbliebene. Ist das Ausdruck davon möglicherweise?
Ich denke schon. Auf Donald Trump würde den amerikanischen Präsidenten will man lieber keine Wette machen. Dasselbe gilt für den russischen Präsidenten. Es bleibt eben Europa übrig, was für und zwar Europa ohne Großbritannien, was heißt, dass im Wesentlichen die Kanzlerin und der französische Präsident tatsächlich diejenigen sind, die Glaubwürdigkeit, die auch Verhandlungsmandate haben, die nicht offiziell sind und nicht ausgesprochen sind, aber die Einfluss haben und die man auch ziehen kann.
Es gibt ja, wenn wir auf China schauen, eine ganze Reihe von Unstimmigkeiten. Das ist ja nicht nur die Hongkong-Frage, sondern auch im ganz klassischen Wirtschaftsbereich. Da geht es um Investitionsregeln, da geht es um die Frage, inwieweit China auch versucht, Kontrolle zu gewinnen, sei es über Konzerne wie Huawei, sei es aber auch zum Beispiel über Projekte wie die neue Seidenstraße. Ist denn China ein Partner, wenn wir diesen Begriff Partner mal in einem positiven Sinne verwenden?
China ist ein schwieriger Partner, aber ist ein Partner, der im Augenblick sehr gesprächsbereit ist. Und das muss man tatsächlich sehen. Die Weltwirtschaft steht am Rand einer Rezession oder ist bereits in einer Rezession. China hat totale Probleme, seine Wachstumszahlen tatsächlich aufrechtzuerhalten und dafür zu sorgen, dass dieses Wohlstandsprojekt, was China ja auch hat, es ist ja nicht nur Kontrolle und es ist nicht nur Social Scoring, dass dieses Wohlstandsprojekt sich tatsächlich dann auch weiterhin materialisiert und weiter als Versprechen funktioniert. Das hat China als Problem. China hat ein riesengroßes Problem mit den USA, im Handelskrieg und der Frage, kommt man da zu einer Übereinkunft, ja oder nein? Also China ist in diesem Jahr, in dieser Zeit viel, viel stärker auf internationale Zusammenarbeit, auf Partnerschaft angewiesen als in allen 10 Jahren zuvor. Und das heißt, dass es natürlich sinnvoll ist, wenn die Kanzlerin mit deutschen Unternehmern nach China fährt, da eben auch über die Modalitäten zu reden, wie man eigentlich zusammenarbeiten will, wie man investieren will, wie Innovationen zustande kommen.
Aber so wie Sie das sagen, Frau Weidenfeld, klingt es ja, als sei das eigentlich ein Fenster für konstruktive Lösung. Also China geschwächt, weil eben das Wachstum nicht mehr so stark ist, deswegen auch interessiert daran, sich letztendlich zu finden, zu verständigen, auch mit westlichen Partnern. Wenn wir uns so die Großwetterlage angucken, auch wie China sich politisch aufgestellt hat, auch unter der aktuellen Führung, habe ich eher den Eindruck, dass da so die Methode Trump auch relativ stark funktioniert. Säbelrasseln, Stärke zeigen, auch das Bedrohen des Nationalismus, also des Chinesischen, was ja vorher auch gar nicht so der Fall war.
Was aber auch für China nach innen natürlich wahnsinnig wichtig ist. Also ich bin weit davon entfernt zu sagen, China ist ein demokratisches und gesprächsbereites und tolles, dialogfreundliches Land. Das ist es natürlich nicht. Aber in der Tat haben wir jetzt ein Zeitfenster, in dem China sich zumindest ausländischen Investoren gegenüber anders verhält als zuvor. Das sieht man zum Beispiel daran, dass inzwischen Ausländer in China Unternehmen gründen dürfen, ohne dass es nur eine Minderheitsbeteiligung ist. Dass es inzwischen Unternehmen gibt, die ganz frei, also die im rein ausländischen Eigentum sein können. Das war vorher nicht der Fall. Also man sieht, dass in China sich da was bewegt. Nach innen, gebe ich Ihnen völlig recht, geht es genau andersrum. Da geht es eben vor allem um Kontrolle. Da geht es auch um die Frage, wie man ein starkes Nationalbewusstsein auch mit Konformität erzwingt. Das ist eine ganz andere Nummer. Aber nach außen, im Außenhandel, in der Frage, wie geht man mit Europa um, auch wie kann Europa seine eigenen Werte und sein eigenes Selbstbewusstsein mit China wieder auf das Verhandlungstablett bringen, das ist eine ganz andere Sache als vor 2-3 Jahren.
Wo bleibt der Brexit heute? Jetzt wären wir soweit.
Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier möchten mehrheitlich den Premierminister zwingen, eine Verlängerung der Brexit-Frist zu erreichen.
Tja, lieber Breakfast statt Brexit. Ich finde, es war eine ganz kreative Idee heute Morgen von Christoph Heinemann im Deutschlandfunk. Kurzer Stand der Dinge. Das Oberhaus, also Lords und Ladies, werden heute wahrscheinlich die Verschiebung des Brexit-Termins beschließen. Das, was das Unterhaus bereits beschlossen hat. Um genau zu sein, allerdings den Wunsch, den Brexit-Termin nochmal zu verschieben. Auf Ende Januar sollte es vorher kein Abkommen geben. Ursula Weidenfeld, da gibt es ja eine andere Seite, die EU, die nämlich auch diesem Wunsch stattgeben muss. Sollte sie das tun?
Ja, sie sollte es tun. Es ist völlig klar, dass jeder in Europa es satt ohne Ende hat, sich diesen Zirkus in London anzuschauen und sich davon auch immer wieder treiben zu lassen, immer wieder auch politische Energie da reinzustecken in ein Vorhaben, das, auf dem kein Segen liegt, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Aber es gibt für Europa keine Wahl, finde ich, als zu sagen, wir müssen warten, bis sich die Engländer auseinandersortiert haben, bis es da irgendwie eine klare Linie gibt, wie man weiter will. Der Premierminister hat ja schon gesagt, er werde lieber tot im Graben liegen, als eine Verschiebung des Brexit zu beantragen. Das heißt, die Engländer wissen selber noch nicht genau, wo es hingeht. Aber wenn sie wissen sollten, wo es hingeht, dann sollte Europa tunlichst mitmachen.
Wir bräuchten einen substanziellen Fahrplan. Also ich glaube, wenn man jetzt einfach nur sagt, nochmal 4 Monate mehr, ohne eigentlich zu wissen, was macht ihr mit diesen 4 Monaten, wäre es schwierig. Aber jetzt kommt das nächste Problem. Wer hat denn überhaupt Prokura, einen neuen Fahrplan oder irgendeine Form der Gestaltung dieser möglichen Verschiebung 4 Monate vorzunehmen? Der Premierminister hat augenscheinlich keine Mehrheit mehr. Es hat aber auch sonst keiner eine Mehrheit. Also man ist da irgendwie so ein bisschen in einer Zwickmühle politisch.
Das ist das Problem. Und es wird ja noch schlimmer dadurch, dass es in der vergangenen Woche eine unfassbare Radikalisierung auch der bisherigen gemäßigten Parteien gegeben hat. Es gibt in Großbritannien keine Mitte mehr. Boris Johnson hat die moderaten Tories rausgeworfen. Das heißt, bei Neuwahlen werden nur noch No-Deal-Brexiteers da sein. Also nicht nur Brexiteers, sondern die Leute, die wirklich raus wollen auf Biegen und Brechen. Auf der anderen Seite, bei der Linken sieht man auch eben eine Radikalisierung. Das heißt aber eben insgesamt, dass man wirklich nicht weiß, wo Großbritannien hingehen soll und hingehen wird. die Frage, was bringen da 4 Monate mehr oder weniger? Ich würde halt eben immer sagen, einem Land in einer solchen Situation abzuverlangen, jetzt kommt mal zu Vernunft und dann reden wir wieder mit euch, hätte einen total kontraproduktiven Effekt. Man muss es andersrum machen. Man muss halt einfach sagen, die kommen im Moment nicht zu Vernunft und wir geben eben Zeit, damit sie irgendwie wieder runterkommen.
Ich denke, der Faktor Zeit ist ganz entscheidend und ich glaube, dieser Druck, der irgendwann entstanden ist, weil in den EU-Verträgen steht, nach 2 Jahren, nachdem man das bekannt gegeben hat, muss eben alles geklärt sein und dann findet der Austritt wirklich statt, wo wir ja schon gemerkt haben, das ist letztendlich ein politisches Datum. Wir haben es ja jetzt schon über ein halbes Jahr verlängert. Man könnte ja auch weiter verlängern. Und ich glaube, man muss den Briten einfach Zeit geben und vielleicht auch von der europäischen Seite die Strategie wechseln. Bisher haben wir ganz viel Energie auf diese Scheidungsfrage gelegt. Ja, also wie trennen wir uns und irgendwann reden wir dann über die Zukunft. Vielleicht sollte man jetzt möglicherweise nicht Boris Johnson, sondern wirklich auch mit der kleinen Bedingung, es müsste jemand sein, der mehr in der Mitte steht. Aber das Angebot aus Brüssel machen und aus den wichtigen europäischen Hauptstädten, wir nehmen uns Zeit, wir reden nicht über die Scheidung, wir reden über unsere künftige, meinetwegen privilegierte Partnerschaft, ausführlich, klären die Details und dann, jetzt mache ich meinen Plan zu Ende, sagen wir mal, das dauert 2, 3, 4 Jahre und dann gibt es eine große Abstimmung, die zweite Abstimmung und die sagt, okay, entweder drinbleiben oder diesen Deal. Dann hätte man vielleicht diese Aufladung raus.
Super Plan, ja? Den muss man erstmal den Iren plausibel machen. Die wollen natürlich, dass jetzt klar ist und dass auch immer klar sein wird, dass es keine Grenze geben wird zwischen Nordirland und der Republik Irland. Man muss es den Briten klar machen und man muss es den Europäern klar machen. Ich glaube, Sie haben total recht, Zeit würde viel bringen. Wir müssen, glaube ich, auch sehen, dass Europa keine anderen Möglichkeiten mehr hat, als Zeit zu geben. Europa kann auf diesen Backstop nicht verzichten, weil das die Iren auf keinen Fall tun wollen. Ich würde halt auch sagen, darüber könnte man noch mal reden, aber die Iren wollen das nicht. Und Europa kann allen anderen Einfluss, den Europa nehmen würde, würde die Polarisierung in Großbritannien noch stärker machen. Und zu sehen, wie eine Demokratie, eine Gesellschaft, von der wir immer gedacht haben, es ist die stabilste Demokratie, die wir haben, in Windeseile innerhalb einer Woche so sich radikalisiert und polarisiert, das finde ich, muss Europäer tatsächlich, wie Sie sagen, dazu bringen, die Sache anders zu sehen und anders zu denken. Ich würde noch nicht mal sagen, es geht jetzt darum, die Zukunftsverträge zu finden. Es geht zunächst mal darum, Großbritannien eine weitere Radikalisierung zu ersparen. Und da kann Europa nichts anderes tun, als Zeit geben, Ruhe geben und sagen, wir machen jetzt erstmal nichts Böses.
Nichts Böses. Das klingt gut. Ursula Weidenfeld, bis hierhin vielen Dank. Es gibt Streit in Potsdam. Das interessiert uns nicht nur, liebe Ursula Weidenfeld, weil das Ihre Heimatstadt ist, sondern weil sich in diesem Streit einiges spiegelt, das auch über die Grenzen der brandenburgischen Landeshauptstadt interessant ist. Es geht um die Garnisonkirche in Potsdam. Da ist schon mal wichtig, dass man das nicht mit S spricht, sonst verrät man sich gleich als Nicht-Potsdamer. Also die Garnisonkirche in Potsdam, die wieder aufgebaut wird. Allein darum wird schon lange gestritten. Ganz konkret geht es jetzt um das Glockenspiel der Garnisonkirche, das seit gestern stumm ist, nach 28 Jahren. Sie müssen mit einspringen jetzt bei der Erklärung dieses Sachverhalts, weil der ist nicht ganz einfach. Es geht um die Inschrift auf den Glocken.
Naja, erstmal muss man sagen, es geht nicht um das Glockenspiel der Garnisonkirche, sondern es geht um das Glockenspiel, das der Stadt Potsdam geschenkt wurde von einem Menschen, der die Garnisonkirche wieder aufbauen wollte, der sich aber in den Zeiten, in denen er Geld gesammelt hat für die Garnisonkirche, politisch ein bisschen radikalisiert hat und jetzt sich eher am rechten Rand oder die Garnison, diese Stiftung wird jetzt dem rechten Rand der Gesellschaft zugeordnet und hat deshalb keinen Einfluss mehr in der Garnisonkirche. Mhm. Also dieses Glockenspiel wurde aber von diesem Herrn Klar gestiftet. Das wurde aufgebaut auf einem Gelände, das der Stadt gehört und die Garnisonkirche wartet das. Also die Stiftung, heutige Stiftung Garnisonkirche, kümmert sich drum. Dieses Glockenspiel ist deshalb still geworden, weil eben dieser Herr Klar, der das initiiert hat, auf dem neuen Glockenspiel, das Lobe den Herrn spielt und so, auf den Glocken hat anbringen lassen verschiedene Inschriften. Und diese Inschriften werden jetzt nicht zum wiederholten Mal in Potsdam diskutiert und man sagt eben, ein Glockenspiel oder Glocken, auf denen Suum cuique steht, also jedem das Seine, der Spruch, der über dem KZ Buchenwald gestanden hat, in dem verschiedene Wehrmachtsgarnisonen gelobt werden, die Kriegsverbrechen begangen haben, das soll in Potsdam nicht mehr spielen. Und der Bürgermeister der Stadt Potsdam, der neue Schubert, hat dann beschlossen, das Ding steht auf dem Gelände der Stadt. Es ist der Stadt geschenkt worden, dann soll es jetzt eben nicht mehr spielen. Der Konflikt steht aber eben natürlich für was viel Größeres, nämlich den Wiederaufbau der Garnisonkirche und letztlich um die Frage, wer setzt sich durch, wenn es um das Stadtbild der Stadt Potsdam geht, der Westen oder der Osten. Also die
genau, also noch mal ganz kurz zu dieser Frage des Glockenspiels. Es gab einen offenen Brief von 100 Kulturschaffenden in diesem Sommer. Man wundert sich ja schon, das war auch meine Verwunderung, das ist seit Anfang der 90er Jahre aufgestellt, also klingelt seitdem mit diesen eben so beschrifteten Glocken. Da wundert man sich jetzt schon, dass nach weit über 20 Jahren jetzt eine solche Entscheidung gefällt wird und nicht weit, weit vorher.
Das ist in der Tat so, das ist erstaunlich. Es ist eben auch deshalb erstaunlich, weil es hat zwischendurch immer mal wieder auch nicht geklingelt. Also es gab mal einen Anschlag mit Bauschaum auf die Glocken, es gab andere Dinge. Das heißt, es ist in der Tat erstaunlich, dass es jetzt wieder kommt. Es kommt jetzt natürlich deshalb wieder, weil seit einem Jahr die Garnisonkirche wieder aufgebaut wird. Also man sieht jetzt die Fundamente oder den Turm über die Fundamente hinauswachsen. Und das ist natürlich, weil es sichtbar ist, weil es klar ist, weil nebenan ein Rechenzentrum ist, in dem viele der Künstler, die diesen Brief geschrieben haben, ihre Ateliers haben. Man sieht, dass eben jetzt im Stadtbild etwas Neues passiert und deshalb polarisiert es eben auch die Stadt wieder.
Und Sie haben es gesagt, generell dieser Wiederaufbau polarisiert die Stadt. Potsdam ja eine Stadt, wo sowieso auch so einiges wiederaufgebaut wurde, das Stadtschloss als Landtag heute. Sie haben gesagt, das ist ein Konflikt Ost-West. Aber wenn ich mir anschaue, wer auch den Wiederaufbau dieser Kirche jetzt mit befürwortet hat. Das war Manfred Stolpe beispielsweise, das war sein Nachfolger Herr Platzek, beides Ostdeutsche.
Absolut, aber wir haben eben in der Stadt Potsdam eben immer die Diskussion bei diesen großen, sichtbaren, symbolischen Bauwerken. Also Sie haben das Stadtschloss genannt, es gab das Palais Barberini, das von dem SAP-Gründer Plattner wieder aufgebaut worden ist. Es gab den Plan, ein großes Hotel abzureißen, das im Osten gebaut wurde. An all diesen Bauten entzünden sich diese Fragen, wem gehört eigentlich die Stadt, wem gehört das Lebensgefühl in der Stadt? Und das ist eben sehr stark polarisiert. Dazu kommt im Fall der Garnisonkirche, das ist die Kirche des Tags von Potsdam. Mhm. Also die Frage, kann sich eine Kirche, kann
also
sich...
Der Handschlag zwischen
Hitler und Hindenburg. Ja. Also kann sich eine Kirche von dieser Tradition lösen? Da hat die Garnisonkirchenstiftung in den letzten Jahren sehr, sehr viel gearbeitet, an Friedensarbeit, an Versöhnungsarbeit gemacht, aber hat eben wahrscheinlich dann auch vernachlässigt die Frage, wie stehen eigentlich die alten Bürger der Stadt Potsdam, also die ostdeutschen Potsdamer, zu diesem Projekt, das im Wesentlichen zwar auch unterstützt worden ist, wie Sie gesagt haben, von Manfred Stolpe und Matthias Platzek, aber im Wesentlichen finanziert wird natürlich vom Westen.
Hm. Und kurze Frage, Frau Weidenfeld, würden Sie sagen, man soll es lieber lassen? Also gut, jetzt wird schon gebaut. Aber
es wird schon gebaut, es gibt nichts Besseres. Ich würde sagen, nein, man soll es nicht lassen, aber man soll unbedingt anfangen und viel, viel stärker als bisher darüber reden, wie kann man ein solches Bauwerk dann am Ende für alle Gruppen in der Stadt zu einem machen, das von ihnen angenommen wird, das von ihnen besetzt wird und das von ihnen eben auch in dieser ganzen Kontroverse, die ja ganz viele Schichten übereinander hat, in dieser ganzen Kontroverse eben wirklich strittig und intelligent auch in dieser Auseinandersetzung genutzt wird.
Ursula Weidenfeld, Potsdamerin, haben wir ja gerade schon gelernt, also Landeskind Brandenburgs. Wir hatten ja diese Wahl am Sonntag. Ich habe so den Eindruck, große überraschende Balken und dann ist so viel passiert in der Welt, dass man kaum darüber gesprochen hat. Wie geht es Ihnen so mit dem Wahlergebnis 5 Tage später?
Ganz schwierig, weil wir ja jetzt eben gerade erst so sehen, wie so die ersten Koalitionsverhandlungen oder die ersten Sondierungsgespräche geführt werden, was mich total verblüfft. Ich hätte ja immer gedacht, dass sowohl in Sachsen als auch in Brandenburg nach der Wahl klar ist, wenn wir jetzt nicht liefern, dann können wir uns wirklich abmelden. Und man hat das Gefühl, so die Tage danach gehen eben eher damit zu, die Kandidaten zu demontieren, die Schuldfrage zu klären, sich eben nicht zu konzentrieren auf das, was politisch jetzt dran ist und wichtig ist. Und das macht einem schon Sorge.
Ursula Weidenfeld, ich würde sagen, beim nächsten Mal, wenn Sie hier sind, unterhalten wir uns darüber, wie die Geschichte weitergegangen ist. Für heute ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier.
Danke für die Einladung.